Grundsätzlich ist da natürlich innenpolitisch oder sind da innenpolitisch wenige Steine auf dem anderen geblieben. Und grundsätzlich ist das natürlich im ersten Moment eine schallende Ohrfeige, insbesondere für die FPÖ. Gleichzeitig finde ich schon sehr spannend, dass die FPÖ jetzt bei der EU-Wahl eigentlich gar nicht so viel verloren hat, und ich glaube auch, dass das nicht so überraschend kommt, weil in Wirklichkeit in dem Video, vor allem in den Teilen, die so stark in der öffentlichen Wahrnehmung waren, also so dieser angebliche Drogenkonsum von Strache beispielsweise, das mag jetzt durchschnittliche FPÖ-Wähler gar nicht zerstören, wenn der Führer da mit Wodka Red Bull darüber philosophiert, wie er sich den Staat unter den Nagel krallt. Gleichzeitig gibt es natürlich andere Ebenen in dem Video, die für die FPÖ potenziell wahrscheinlich viel schädlicher wären. Einerseits so diese Frage, welche großen Kapitalfraktionen finanzieren die da die FPÖ, was laufen da für Gegengeschenke, wie ist das wirklich mit der Privatisierung der Trinkwasservorräte in Österreich, aber das ist eigentlich viel weniger thematisiert worden. Und was ich glaube, was jetzt passieren wird, ist, der bisherige Bundeskanzler Sebastian Kurz wird jetzt einfach versuchen, sich möglichst viele FPÖ-Stimmen unter den Nagel zu reißen, um sich selber als neuer, unumschränkter Führer des rechten Lagers in Österreich zu positionieren.
Was würdest du, Thomas, dem denn hinzufügen wollen?
Ja, wenig. Also im Grunde, dass so etwas passiert oder dass die FPÖ so ist, wie sie sich hier dargestellt hat oder wie die Führungsspitze sich hier dargestellt hat, das ist für die wenigsten, glaube ich, eine Überraschung in Österreich. Also nicht einmal für viele ihrer eigenen Anhängerinnen, glaube ich. Dementsprechend ist die Partei auch halbwegs stabil geblieben. Also man muss sagen, die FPÖ hat einen sehr fixen Unterbau, sie hat sehr gut ausgebaute Strukturen, die seit Jahrzehnten bestehen. Sie hat ein gut ausgebautes Umfeld in den Burschenschaften, in den Turnvereinen und vielen anderen Institutionen des gesellschaftlichen Lebens auch. Also sie ist stabil geblieben und sie wird so eine Schlappe natürlich hinnehmen können. Ja. Und mein guter Verlust war meines Erachtens schon deutlicher, als er sich vielleicht jetzt abgezeichnet hat. Also man war vor in den Umfragen bei 25% bei der EU-Wahl. Letzten Endes waren es dann 17%. Nur sind heute die Wählerinnen fast zur Gänze zu Kurz, also zur FPÖ-Leit, wie sie auch genannt wird, das Sebastian Kurz rübergewandert und nicht ja zur Sozialdemokratie oder sonst wohin. Oder sie sind zu Hause geblieben, das ist auch natürlich auch weit verbreitet. Ansonsten zu den Ereignissen, ja, es ist spannende Zeit natürlich. Wir schauen, wie es weitergeht. Also wir haben im September dann die Neuwahlen und es gibt zumindest, glaube ich, eine Chance hier, eine weitere FPÖ-Regierungsbeteiligung zu verhindern. Das ist, glaube ich, die Chance relativ groß, dass man tatsächlich eine Mehrheit beispielsweise von Rot-Grün und dann Liberalen schafft. Das ist, sehe ich sehr unwahrscheinlich. Also grundsätzlich an der rechten Mehrheit in Österreich wird sich hier aller Voraussicht nach nichts ändern.
Ihr habt beide gesagt, wenig überraschend ist das, was durch dieses Video offenbar wird, aber vielleicht in dieser klaren Konzentriertheit ist es deswegen jetzt etwas, worüber diese Regierung gestolpert ist, zum Beispiel die autoritäre Medienpolitik, die zeigt sich ja in den letzten Jahren seit 2017, seitdem FPÖ und ÖVP in Österreich koalieren. Jetzt hast du, Thomas, gesagt, eine stabile Basis, die ist da und die hat auch dazu geführt, dass es eben wenig Einschnitte gab jetzt bei den Wahlen zum EU-Parlament. Wie hat sich denn diese stabile Basis bilden können?
Ja, ich glaube, wenn man es jetzt, also für euch ist es natürlich immer interessant, das Ganze mit der AfD zu vergleichen. Man muss sagen, die FPÖ wurde 1956 gegründet, die Vorläuferpartei 1949, und die sitzen seither auch durchgehend im Parlament, in allen Landesparlamenten, in manchen Landesregierungen. Die haben Bürgermeister, also das kann man jetzt nicht mit einem neuen Phänomen wie der AfD vergleichen. Ja, also das ist schon eine sehr, sehr traditionsreiche Partei, ja, selbst wenn man die Vorläuferorganisation jetzt nicht dazu zählt. Es gibt auch ein großes gesellschaftliches Umfeld, das in den Burschenschaften besteht, wo man auch immer wieder das Spiel Personal raus rekrutiert. Das ist ein Potenzial von natürlich nicht allzu vielen Menschen. Ja. Das sind wahrscheinlich 5.000 oder so momentan in Österreich, aber durch die Bank natürlich Leute, die etwas zu sagen haben in der Gesellschaft, also die dem gut bürgerlichen Milieu angehören. Es gibt auch in der Industrie eine relativ breite Sympathie für die FPÖ. Also bei mir in Oberösterreich ist es gang und gäbe, dass das führende Industrielle auch aktiv sich für die FPÖ engagieren oder sie auch finanzieren, das weiß man. Was bei der AfD auch nicht in dem Ausmaß der Fall ist. Und natürlich, es gibt diesen Cordon sanitaire um die extreme Rechte, wie er doch zumindest in vielen Bundesländern Deutschlands besteht, den gibt es in Österreich schon lange nicht. Ja. Also die Sozialdemokratie hat in den 80er Jahren bereits mit der FPÖ im Bund koaliert. Wir haben 2000 dann eine schwarz-blaue Regierung gehabt, jetzt nochmal eine schwarz-blaue Regierung. Also da gibt es sehr wenig Berührungsängste. Auch in einzelnen Bundesländern wie dem Burgenland gibt es zum Beispiel eine Koalition zwischen Sozialdemokratie und FPÖ, was jetzt in Deutschland nicht so denkbar wäre, dass jetzt die AfD gemeinsam mit der SPD ein Land regiert oder überhaupt jemand mit ihr koalieren würde auf Landesebene. Also das ist einfach die stabile Basis, die man hat, und natürlich kann man dieser Schlange immer wieder den einen oder anderen Kopf abschlagen, ja, das macht man auch regelmäßig. Diesmal hat es einen sehr großen Kopf erwischt mit Herrn Strache, aber ja, der Schoß ist fruchtbar und es wächst halt immer wieder was nach.
Ihr beide sprecht in Vorträgen in dieser Woche in Halle, Magdeburg, Leipzig über diese Themen, und der Vortrag, den du, Thomas, in Leipzig geben wirst, der ist angekündigt unter anderem mit dem Fragen, was bedeutet der neue rechte Tenor für linke AkteurInnen in Österreich? Wie sehr hat sich ihr Alltag gewandelt? Jetzt bist du gerade schon darauf eingegangen, dass der Tenor vielleicht gar nicht so neu ist, der rechte Tenor. Ja, welche Antworten gibst du denn auf diese Fragen?
Naja, es ist die Situation natürlich in Oberösterreich noch ein bisschen schwieriger. Also ich lebe in Wels, wir haben seit 2015 einen FPÖ-Bürgermeister, wir haben eine schwarz-blaue Mehrheit im Gemeinderat und wir haben eine schwarz-blaue Koalition, die das Bundesland regiert. Das heißt, ich werde auf allen Ebenen der Politik, ausgenommen der EU-Ebene von FPÖ und ÖVP, also momentan nicht auf Bundesebene, aber auf allen Ebenen von diesen Parteien regiert. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Ebene, wie es beispielsweise in Wien der Fall ist, wo also hier sind Land und Gemeinde ja ident und wird von einer rot-grünen Koalition regiert, die sehr vieles abfedern kann, was der Bund jetzt falsch gemacht hat oder was der Bund an Grausamkeiten beschlossen hat in den letzten 2-3 Jahren. Da ist Wien oder auch andere Bundesländer, andere Städte sind hier ein bisschen eingesprungen, ja, etwa bei Kürzungen bei den Asylwerberinnen. Wir haben diese Regierung auf allen Ebenen jetzt momentan, also Welser, und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, ja, aber es ist auch eine Situation, mit der man umgehen muss, und wir bekommen, es gibt auch viel Gegenwind für diese rechten Regierungen, muss man sagen, also vieles blüht noch eher im Verborgenen. Viele Leute haben natürlich Angst um die Jobs und so weiter, also im öffentlichen Dienst trauen sich viele Menschen, sich nicht mehr kritisch zu äußern oder zu engagieren. Aber ja, das muss man halt versuchen, dass das andere dann ein bisschen mehr machen. Ja, also das ist schwierig, aber es ist noch nicht alles verloren hier.
Sagt Thomas Rammersdorfer, freier Journalist und Publizist. In Wels lebend, hast du gerade gesagt. Du, Michael, arbeitest und lebst in Wien auch als Journalist. Wie würdest du denn diese Fragen beantworten? Was bedeutet der neue rechte Tenor für linke AkteurInnen in Österreich? Wie sehr hat sich ihr Alltag gewandelt?
Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wen wir da jetzt real befragen. Also migrantische Menschen beispielsweise, die von Abschiebung bedroht sind, die waren vor dem Dezember 2017 genauso von Abschiebungen bedroht, wie sie es heute sind. Für andere hat sich zweifellos vieles verändert. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so schlüssig bezüglich der rot-grünen Regierungen und deren Abfederungen. Also auch in Wien hat es Kürzungen der Mindestsicherung gegeben. Das wäre so ein bisschen analog dem deutschen Hartz-IV-Modell. In Tirol hat die dortige grüne zuständige Landesrätin, die dort mit der ÖVP koaliert, wörtlich selber gesagt, jetzt kürzen wir bei den Ärmsten. Das heißt, da hat es natürlich auch sehr viele Vorbedingungen gegeben, die überhaupt dazu geführt haben, dass jetzt Schwarz-Blau auch diese starke gesellschaftliche Mehrheit haben kann. Und da gibt es natürlich einen jahrelangen Rassismus insbesondere, auf dem jetzt FPÖ und ÖVP aufbauen können. Und eins hat sehr vielleicht noch zuvor hingestattet, weil wir da jetzt gesprochen haben über Verluste der FPÖ bei der EU-Wahl. Da muss man auch sehr stark aufpassen, weil das prozentuelle Verluste sind. In absoluten Stimmen hat die FPÖ bei der EU-Wahl, und man muss überlegen, das ist eine Woche circa nach dem Ibiza-Video, über 100.000 oder rund 100.000 Stimmen sogar dazugewonnen. Das heißt, da gibt es tatsächlich sehr stabile Kerne, einerseits der FPÖ, da gibt es gleichzeitig eine sehr unklare politische Position, die durchaus auch Kürzungen mit einschließt von anderen Akteuren wie Sozialdemokratie und Grünen. Und da gibt es so schließlich eine außerparlamentarische Linke, die durchaus insbesondere in Wien auch sehr mobilisierungsfähig ist, die teilweise buchstäblich Zehntausende zu Demonstrationen gegen Schwarz-Blau auf die Straße bringt, die es aber aus verschiedensten Gründen noch nicht schafft, sich in irgendeiner Form als ein alternatives, sichtbares, auch wahlpolitisches Projekt zu formieren.
Du hast angesprochen die Sozialpolitik der FPÖ-ÖVP-Regierung, unter anderem die Kürzungen der Mindestsicherung. 2017 habt ihr beide veröffentlicht, du herausgegeben, Michael, das Buch Die FPÖ, Partei der Reichen, erschienen im Mandelbaum Verlag. Welche Analyse legt ihr denn da vor, was die Sozial- und Wirtschaftspolitik der FPÖ betrifft?
Also der Name meines Buches ist natürlich Programm. Es ist ganz offensichtlich, dass die FPÖ seit ihrer Gründung, Tom hat das schon angesprochen, 1949 eine Partei von Reichen, von industriellen Kreisen ist. Die FPÖ ist so in ihrer Gründungsphase ganz stark von Industrie in Südösterreich, in Oberösterreich auch finanziert worden. Und das hat sich eigentlich nie geändert. Das war dann über Jahrzehnte so eine Honoratorenpartei des klassischen Kleinbürgertums mit industriellen Einflüssen, immer sehr stark deutschnational, burschenschaftlich, unternehmerisch geprägt. Und man sieht das auch in ihren gesamten Programmen. Die FPÖ gibt sich einerseits, besonders wenn sie in Opposition ist, relativ stark diffus sozialradikal in ihren Wahlkämpfen. Wenn man sich dann aber tatsächlich ihre Wahlprogramme anschaut oder ihr Wirtschaftsprogramm anschaut, die ja alle öffentlich vorliegen, dann sieht man, dass das ein durchgehendes Programm für Reiche und für Eliten ist. Insofern sind auch die Maßnahmen, die die schwarz-blaue Regierung jetzt gesetzt hat, keine Betriebsunfälle oder Unfall oder Zugeständnisse der FPÖ, sondern das ist das genuine, kapitalfreundliche, neoliberale Programm, das die FPÖ seit ihrer Gründung fährt.
Und darauf antwortend, wenn du das so erklärst, dann ist es auch eine Strategie gegen die AfD, dass man sagt, ja, dann müssen linke Parteien stärken, dass sie zeigen, dass sie klar machen, sie sind die Parteien, die das Soziale, eine Sozialpolitik vorantreiben. Würdet ihr sagen, das ist eine richtige Strategie?
Ich glaube, dass das für Linke zweifellos die einzig erfolgreiche Strategie ist, weil es hier einfach einen Widerspruch gibt zwischen der FPÖ, aber auch der ÖVP und Teilen ihrer Wähler und Wählerinnen. Wir haben einerseits so stabile 55-60% für ÖVP und FPÖ. Wir haben aber auf der anderen Seite auch, je nach Umfragen, 57-59% für Streiks gegen Sozialmaßnahmen. Gleichzeitig, und das wäre so der letzte Gedanke dazu, auch ein enttäuschter Rassist oder eine enttäuschte Rassistin, der oder die sozialpolitisch traurig ist, ist weiterhin rassistisch. Das heißt, die soziale Frage anzusprechen kann mal ein erster Schritt sein, aber es ist noch nicht die Antwort auf alles, sondern da müssen dann natürlich weitere folgen und da muss dann natürlich auch die Frage in den Raum gestellt werden, wie hältst du es denn mit deinen migrantischen Kollegen und Kolleginnen?
Sagt der Journalist Michael Bonvalo, der wird heute und morgen sprechen in Magdeburg bzw. in Halle zum Thema die extreme Rechte in Österreich an der Macht, Blaupause für Sozialabbau und Chauvinismus in Deutschland? Fragezeichen. Und Und mit diesem Thema Blaupause sind wir genauso auch bei dem Vortrag von Thomas Rammersdorfer morgen in Leipzig zum Thema linke Politik unter rechtem Kurs, das Beispiel Österreich. Du wirst in Leipzig zu diesem Thema referieren und damit gibt es den Bezug, dass in Sachsen in diesem Jahr noch Wahlen anstehen und man quasi diesen Blick nach Österreich werfen will, um auch zu gucken, wie könnte Sachsen aussehen unter einer Regierungsbeteiligung durch die AfD. Ja, und deswegen an dich, Thomas, vielleicht die Frage, geht denn diese Rechnung auf, dass Österreich eine Blaupause ist, auch für Sachsen?
Naja, also die AfD betont es selbst immer wieder in Presseaussendungen, auch in eigenen Facebook-Memes und so weiter, dass die FPÖ ihr Vorbild ist, ja, und dass sie das total richtig fand, was jetzt seit 2017 in Österreich passiert ist. Also von der AfD aus gibt es doch ganz ein klares Ja. Die Parteien haben ja auch quasi 2016 eine Art Bündnis geschlossen, wo insbesondere in den Grenzregionen, also Salzburg, Oberösterreich mit Bayern und so weiter, eng kooperiert wird, also mal mehr, mal weniger. Das hängt jetzt von den regionalen Gruppen ab. Aber es gibt einen recht intensiven Austausch auch an Rednerinnen beispielsweise für die jeweilige andere Seite der Grenze. Also ja, auf alle Fälle, die FPÖ ist Vorbild für die AfD und sie hat sich in vielen nach diesem Vorbild organisiert. Viele Voraussetzungen sind natürlich unterschiedlich, also die lange Tradition, die habe ich schon erwähnt, der FPÖ, die sehr stabilen Strukturen, wo es halt ganze Familienclans gibt, die seit Jahrzehnten in diesem Milieu sind, wo halt der Großvater bei der NSDAP war und der Vater dann bei VDU oder FPÖ und jetzt der Enkel bei der FPÖ wieder und so. Also das sind einfach sehr, sehr lange gewachsene Strukturen, auf die AfD jetzt noch nicht verweisen kann. Ich glaube, dass sie aber dafür beispielsweise in Sachsen natürlich über eine gewisse soziale Bewegung als Basis verfügt, mit dieser Pegida und so weiter oder auch mit diesen rechtsextremen neonazistischen Jugendkulturen, teilweise auch mit der rechtsextremen Hooligan-Szene, die ja in den letzten Jahren vielfach die Gestalt einer sozialen, einer asozialen sozialen Bewegung, kann man sagen, angenommen haben. Also das ist etwas, was hier in vielen Bereichen im Osten Deutschlands oder in Sachsen hinzukommt. Also man kann es jetzt nicht ganz vergleichen, die Situation, aber in mancherlei Hinsicht ist es ähnlich. Ja. Also ich würde halt eher, bei Österreich ist es halt ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, also wir haben einen sehr zentralistischen Staat, also wir haben eine Hauptstadt, in der quasi alles zentriert ist von den Medien, vom Bildungsbereich, von allen Bundesanstalten. Das ist alles in einer Stadt zentriert in Österreich.
Auch relevante Teile der Bevölkerung.
Auch relevante Teile der Bevölkerung, ja, aber jetzt im Vergleich zur Anzahl der Studierenden haben wir über 60% in Wien, also das ist jetzt nicht deckungsgleich mit der Bevölkerungsanteil. Aber Wien hat natürlich, Wien und der Rest Österreich muss man manchmal ein bisschen differenziert betrachten, finde ich. In Deutschland haben wir ein föderalistisches System, aber gleichzeitig auch insbesondere im Osten auch dieses Benachteiligungssyndrom, also dass man sich benachteiligt fühlt und dass man den Medien aus dem Westen oder aus der Hauptstadt, auch aus Berlin, eher misstraut und das ist dann wiederum vergleichbar mit weiten Teilen Österreichs, wo es auch diese Anti-Wien-Haltung gibt.
Wenn wir jetzt summarisch zusammenfassen, was die FPÖ-ÖVP-Regierung durchgesetzt hat in Österreich, harsche Asylpolitik, Kürzungen der Mindestsicherung, eine Steuerreform ebenfalls. Was würdet ihr denn abschließend formulieren? Welche Strategien haben sich als wichtig erwiesen für die Linke in Österreich? Michael, an dich zuerst die Frage.
Also ganz offen gesagt, ich sehe jetzt noch keine erfolgreichen linken Strategien in Österreich. Ich glaube, wenn es sie gegeben hätte, dann würde auch die politische Landschaft in Österreich anders ausschauen. Und letztlich natürlich kann man auch nicht erwarten, dass so out of the blue auf einmal im Dezember 2017 die riesengroßen linken Strukturen erwachsen. Die müssten sich ja natürlich über Jahre, Jahrzehnte bilden. Das heißt natürlich geduldige Arbeit in Wohnvierteln, in Betrieben, in Schulen, in Universitäten. Aber das funktioniert nicht so auf einer ganz schnellen oder jetzt so als Schnellschuss. Was Aber sicherlich zu sehen ist, dass bestimmte Themen einfach sehr viel bewegen. Also es gibt, und der Tom hat da, glaube ich, völlig recht, auch in dieser Einschätzung, so dass es ein bisschen noch Wien anders zu betrachten ist als der Rest des Landes. Aber das gesagt haben, es gibt in Wien, aber auch in anderen Städten, so wie Linz oder Graz, immer wieder durchaus respektable einzelne Mobilisierungen. Es gibt jetzt wirklich enorm große Schüler- und Schülerinnen-Proteste, Fridays for Future gegen die Klimakatastrophe. Das heißt, es gibt natürlich Themen, die bewegen, aber ganz offensichtlich gelingt noch nicht aus diesen vielen einzelnen Aktionsformen in irgendeiner Form eine politische Struktur zu formen, die tatsächlich nachhaltig einerseits glaubwürdig die soziale Frage beantworten kann. Und eine glaubwürdige Beantwortung der sozialen Frage geht natürlich nur, wenn die Partei selbst nicht an sozialen Kürzungen beteiligt ist und andererseits eine ganz klar internationalistische Antwort gibt auf Migration, auf das Massensterben im Mittelmeer.